Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 407 des Computer Club 2 Audiocast. Wir freuen uns, dass Sie wieder mal dabei sind und hoffen, dass die Themen, die wir uns ausgesucht haben, für Sie interessant sind. Natürlich bin ich nicht alleine. Das wäre ja viel zu langweilig. Es gibt auch qualifizierte Leute, die mitmachen, oder?
Heinz, ich habe mich gerade mal umgesehen. Ich sehe keinen.
Und hast du keinen Spiegel?
Nein, sowas lese ich nicht. Aber schlimmer als Spiegel ist eigentlich Focus Online. Das ist das Schlimmste für mich überhaupt. Von den Überschriften angefangen bis zu den Inhalten, die sind einfach nur... Ich möchte Sie erstmal ganz, ganz herzlich begrüßen, bevor ich wieder in meinen üblichen Kram da hineinverfalle. Internet ist schön, aber vieles ist eben auch nur Mist. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und die Sache mit dem Qualifizierten, wahrscheinlich hat der Heinz sich selbst gemeint. Mich kann er ja gar nicht gemeint haben.
Nee, ich meinte schon.
Ja? Na gut, dann fangen wir gleich mal wieder an mit irgendeinem Hammerding. Ich hatte es ja schon einmal gesagt, dass unsere Fernsehgeräte, diese Klug-Fernsehgeräte oder Smart-TVs, dass die nicht so ohne sind. Da wurde ja bekannt, dass von LG die Geräte, einige davon, durchaus Daten zurückschicken an den Hersteller. Das heißt also, was guckt der für ein Programm von wann bis wann und wie und wo, was hat er auf den angeschlossenen USB-Stab drauf und so weiter. Und das ist aber eigentlich nur die Decke an einer Ecke ein bisschen hochgehoben. Die ganze Wahrheit kriegen wir vielleicht heute immer noch nicht raus, aber zumindest ein Stückchen mehr Wahrheit. Und da sind mir einige Berichte aufgefallen, unter anderem auch von CT, Zeitschrift CT, die haben 5 Fernsehgeräte, Smart-TVs, untersucht und haben nach eigenen Angaben handfeste Sicherheitslücken entdeckt. So, damit ist es möglich, dass Angreifer diese verschlüsselten Verbindungen von dem Fernsehgerät zu, da kommen wir noch dazu, knacken. Das heißt also Zugangsdaten herausspionieren, kann man gar nicht sagen, ausgucken oder so. So, und da geht es um aktuelle Modelle von LG, von Philips und von Samsung. Und jetzt haben die da ein bisschen was gemacht und haben das mal überprüft. Und das geht also schon los, dass diese Geräte bei diesen SSL-Zertifikaten, die man ihnen angeboten hat, sich relativ leicht überlisten ließen. Bei LG gelang das zum Beispiel bei LoveFilm-App, dass man eingetippte Zugangsdaten mitschneiden konnte. Und diese Daten, die passten dann oft auch bei Amazon und bei Philips und bei Samsung. Das ist ja nun wirklich eine tolle Sache, dass die Hersteller übergreifend dann einer geknackt, mit allen kann ich da Kram machen. Gut, natürlich haben die Hersteller versprochen, dass sie diese Patzer beseitigen wollen. Es ist aber meiner Meinung nach mehr als unverantwortlich, sowas überhaupt auf den Markt zu bringen. Aber naja, gut, sollen wir mal überlegen, was ist eigentlich, was wird denn da abgegriffen und was könnte oder ist denn da schlimm daran? Wenn Sie in Ihrem Klugfernseher, also in Ihrem Smart-TV, den Datendienst HBBTV haben, großes H, zweimal ein kleines B und dann TV wie Fernsehen. Der ist verantwortlich dafür, dass er Sie ausspionieren kann. Und zwar jedes Mal, wenn Sie Ihr Gerät einschalten, in dem Moment werden Daten übertragen. Jedes Mal, wenn Sie einen Sender umschalten, in dem Moment werden Daten übertragen. So, was werden für Daten und vor allen Dingen, wohin werden diese Daten übertragen? Auch dazu gibt es eine Aussage. Und zwar, Sie liegen also irgendwo gemütlich in der Ecke und schalten mal so quer durch Ihre 60 Programme, die Sie vielleicht haben, wenn Sie eine Schüssel auf dem Dach haben und nicht beschränkt im Kabel gucken müssen. Und dann werden diese Daten übertragen zum Hersteller, zu den Sendeanstalten, die diesen Dienst abonniert haben von den Herstellern. Die erfahren also, mit welchem Gerät, möglicherweise mit welcher Seriennummer, gerade welches Programm geguckt wird und welches ausgeschaltet, umgeschaltet oder ähnliches wird. Und auch die Datenkrake Google bekommt diese Daten. Ich glaube, das setzt der Sauerei ja jetzt eigentlich die Krone auf. Ich liege gemütlich auf dem Sofa, spiele mir an Füßen rum, werfe mir Erdnüsse ein, schalte mit der Fernbedienung irgendeinen Mist weg und guck mir einen anderen Mist an. Und Google erfährt das sofort, instantan, ohne irgendeine Verzögerung, ohne dass mir irgendeiner etwas davon gesagt hat, ohne dass mir der Verkäufer gesagt hat, pass auf, so und so. Das ist doch eigentlich nicht wahr. Das ist doch eigentlich eine solche Sauerei. Da regen wir uns über die USA auf. Und hier passiert bei einem popeligen Fernsehhersteller, nicht bei einem, bei mehreren, etwas, das genauso gravierend ist. Nun, warum sollte man sich das überlegen und dieses HBTV deaktivieren? Da wir ja nun letztendlich über diesen Weg quasi identifizierbar sind, kann man ja sagen, der guckt irgendeine von diesen scheiß Seifenopern. Da wird im Moment gerade irgendein Auto gefahren, irgendein, was weiß ich was, gegessen oder gemacht oder Blumen gekauft oder sonst was. Und wutsch, habe ich eine Werbung. Bei mir, über meinen Account, vielleicht über meine gehackte E-Mail-Adresse, vielleicht sogar als Einblendung im Fernsehgerät oder sonst auch immer. Lieber Wolfgang Rudolph, ganz speziell für dich, heute Abend, was trinke ich denn gern, weiß ich nicht, Mineralwasser von Aldi oder sowas, zum Sonderpreis. Diese Durchsichtigkeit, die wir haben, und diese Daten, die dann natürlich gespeichert werden, wir sollten wissen, dass Daten heute nicht mehr gelöscht werden. Dass bei Google sich dann jemand daran aufgeilen kann, nachzugucken, wann denn von meinem Fernsehgerät, von welchem Programm auf welches geschaltet wurde, was ich wie lange gesehen habe. Das wissen Sie ja noch nicht, ob ich das war oder ein anderes Familienmitglied. Aber das ist doch eine solch perfide Sache, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also, schauen Sie sich das an und schalten Sie diesen Scheiß ab. HBBTV einfach deaktivieren. Man kann es in allen Fernsehgeräten, die ich bisher gesehen habe. Ich habe heute so einen Fernsehladen, gibt's ja gar nicht mehr. Das sind ja hier diese großen Dinger da, die gelben und die roten und sonst wo. Da mal ein bisschen rumgespielt, bis sie mich was rausgeschmissen haben. Und tatsächlich, man kann es bei all diesen Smart TVs abschalten. Nee, Smart TVs. Oder ist egal. Also, kaufen Sie sich ein Fernsehgerät und Sie brauchen keinen Spion mehr. Sie brauchen nicht mehr die NSA. Sie liefern freiwillig alles, was die Industrie, die Werbeindustrie und auch unser übermächtiger Freund Google braucht.
Kann man das eigentlich als Alibi brauchen, wenn man gerade mal eins braucht?
Wenn dein Fernsehgerät eine Kamera eingebaut hat, Heinz, ja, dann kann sie dich ja auch noch beobachten.
Das wäre doch dann mal ein positiver Effekt. Beim Nachbarn ist eingebrochen worden, ich kann nachweisen, frage ich ihn an Google, was habe ich da gerade gemacht? Er sagte, ja, du hast vor dem Fernsehen gesessen und hast ARD geguckt oder NRW-TV.
Aber wie pervers ist diese Welt eigentlich geworden? Es gibt doch überhaupt keine Grenzen mehr, überhaupt keine Moral mehr, überhaupt keinen Anstand mehr. Naja gut, also einer der wichtigen öffentlich-rechtlichen Sender, habe ich heute gelesen, hat das Zuschauertracking nach der Anfrage von CT drastisch zurückgefahren. Die sind ja toll. Sie machen jetzt nicht mehr 100% Zuschauertracking, sondern 50%. Das ist ja schon drastisch, oder?
Ja, also ich muss mal überlegen, was wir damit machen. Ich habe kein HBBTV, allerdings habe ich den Fernseher im Netz hängen. Denn es ist ja mittlerweile so, dass die Fernsehhersteller einem auch Updates schicken. Genau wie jeder Rechner muss der abgedatet werden. Und das teilweise sogar, bei meinem war es noch nicht so, aber es gibt teilweise Geräte schon am Markt, die kann man nicht mal installieren, wenn die nicht einen Netzwerkzugang haben, weil die sich die Programminformationen und Sender- und Satelliteninformationen aus dem Netz holen. Ja. Und damit hängt man dann drin und damit ist man eben dann auch offen. Ich werde mal über meine Installation zu Hause nachdenken müssen.
Ja, wäre eine gute Sache.
Aber es gibt auch was anderes. Daten müssen ja schnell verarbeitet werden. Und in vielen Rechnern werden die heute ja noch seriell verarbeitet. Die Parallelverarbeitung gibt's zwar seit langer Zeit, aber so richtig kommt die nicht in Fluss, weil es die Programmiersprachen nicht gibt. Aber Forscher an der Universität Berlin, im Bernstein-Zentrum und an der Uni Heidelberg entwickeln eine Technologie weiter, die an sich auch schon länger bekannt ist. Und zwar, wir haben schon öfter über neuronale Netze gesprochen, hatten ja auch schon mal Gäste dazu in der Fernsehsendung. Der Markus Hemmer. Was die nennen, ist jetzt aber nicht neuronale Netze, sondern Neuromorphic Computing. Und zwar sind diese Neuronen, die sie bilden, aus Silizium, also in einen Chip gegossen. Die werden aber jetzt nicht Software per Software programmiert, sondern es wird im Prinzip zwischen den Neuronen per Hardware ein neuromorphes Programm gegossen. Es wird ein Netzwerk entworfen und damit arbeitet der Chip, sobald er eingeschaltet wird, mit voller Leistung und arbeitet ein Klassifizierungsprogramm ab in dem Falle. Und zwar haben die jetzt eine Software entworfen oder ein System entworfen, das nach Merkmal den Klassen einteilt. Also es kann handgeschriebene Zahlen erkennen oder, was ich sehr schön finde, die anhand der Blüteneigenschaften können sie bestimmte Pflanzenarten unterscheiden. Orientiert haben sich die Wissenschaftler an den geruchsverarbeitenden Nervensystem der Insekten. Denn das ist für hochparallele, komplexe, chemische Vorgänge optimiert. Und wie die Neuronen da zusammenarbeiten, hat man dann eben versucht, in einen Siliziumchip zu gießen. Und der füllt jetzt diese Klassifizierungsaufgaben aus. Ich meine, wir werden sowas vielleicht auch mal irgendwo in unseren Smartphones oder in unseren Smart TVs sehen. Aber man könnte die ja auch einsetzen, um die Arbeit der Supercomputer zu optimieren. Die machen ja im Prinzip heute nur eins, die lösen Matrizen, um mathematische Probleme, wissenschaftliche Probleme zu haben. Mit so Parallelverarbeitungen könnte man die wahrscheinlich noch schneller oder noch effektiver arbeiten lassen. Allerdings müsste man erstmal genauer wissen, was man damit machen kann. Und zwar haben die Forscher jetzt einen Prototyp gebaut, sind ganz stolz darauf, zu Recht. Und jetzt untersuchen sie, was passiert jetzt in meinem Netzwerk? Wie muss ich so ein Netzwerk konstruieren, damit es noch effektiver wird, damit man die Aufgaben noch besser lösen kann. Und was die jetzt direkt schon gesagt haben, also ganz einfach wird das nicht, denn die große Herausforderung ist, dass im Gehirn an sich keine zwei gleichen Nervenzellen gibt. Und genauso muss es im Silizium dann auch sein, denn es soll ja das natürliche Vorbild, also das Gehirn, zum Teil zumindest irgendwann mal nachbilden. Also eine Weiterentwicklung der Parallelcomputerverarbeitung, indem man die Programme, Klassifizierungsprogramme in Hardware gießt im Prinzip, das ist jetzt sehr platt ausgedrückt, und dieses Netzwerk auf einem Chip nutzt, um wirklich denn hochwertige Aufgaben oder komplexe Aufgaben zu lösen. Wenn man das wirklich mal zum Laufen kriegt in ein paar Jahren, werden wir vielleicht auch eine andere Rechnerwelt kriegen, die arbeitet. Denn mit dem, was wir heute machen, dass wir die Prozessoren immer schneller machen, dass wir Parallelchips drin haben, die alle Teilaufgaben übernehmen, allerdings auch seriell, das wird auch irgendwann mal zu Ende sein. Und ich möchte jetzt dann dich mal fragen, ob du glaubst, dass der Quantencomputer der Nachfolger ist oder ob das eher so etwas ist.
Das verrate ich dir später. Eins bei bei dem, was du da eben jetzt vorgetragen hast, sind mir so einige Dinge aufgefallen. Unter anderem das ist ja dann kein lernfähiger Computer mehr. Denn wenn ich die Neuronen und die Synapsen quasi in Silizium gieße, um es mal so plastisch auszudrücken, kann er das ja nicht mehr ändern. Und das Lernen bei uns im Kopf, das ist ja, dass diese Neuronen und die Verbindungen zwischen den Neuronen über die Synapsen sich ändern können vom Lerninhalt und den Erfahrungen, die wir machen.
Die werden antrainiert, die Verbindungen. Und die, das hat der Markus uns ja mal erklärt in der Fernsehsendung, die werden antrainiert und je stärker ein Kanal, Informationskanal genutzt wird, desto stärker werden die Verbindungen, desto schneller werden die Verbindungen und desto mehr Neuronen werden dafür eingesetzt.
Und diese synaptische Plastizität, die ist ja hier nicht mehr gegeben. Das Lernen eines solchen Computers, wie du ihn eben beschrieben hast, wird ja dann außerhalb des Computers stattfinden, indem die Entwickler lernen, was er kann und was er nicht kann, sich dann überlegen, was sie verbessern müssen und dann einen neuen Chip herstellen, der diese Verbesserungen beinhaltet.
Sowas haben wir ja im Prinzip schon in unserer Umwelt. Wir haben so viel festprogrammierte Rechner unterwegs, an denen nie etwas geändert wird. Eine Türsteuerung, um ganz primitive Sachen zu sagen, oder eine Kassensteuerung. Die wird einmal programmiert, wird in Silizium gegossen und führt dann ihre Aufgaben aus. Mhm. Haben den Vorteil, sie können nicht geändert werden. Also Hacker haben da keine Chance, die Software zu manipulieren. Und sie sind sofort da. Man muss nicht erst die Bill Gates Gedächtnisminute einlegen, bevor er einen Rechner gebootet hat. Mhm. Ist also für Embedded-Aufgaben ist es eine wirklich gute Sache. Und wenn man einmal eine Klassifizierung zum Beispiel braucht, wie hier bei den Blüten oder bei der Handschrift oder sowas, dann hat man das einmal eingegossen, baut das dann irgendwo ein in eine Applikation, in einen anderen Rechner, der die allgemeinen Aufgaben übernimmt und lässt diese Spezialaufgaben eben von dem Chip entwickeln, also wie ein System on a Chip. Ja. Die haben wir ja zuhauf.
Also das wären dann quasi Spezial Computer, die nur ein fest umrissenes Aufgabengebiet beackern können und dafür aber dann eben sehr schnell sind und effizient und virenfrei.
Diese müssen virenfrei sein, denn da kriegt man ja kein Virus drauf.
Es sei denn bei der Herstellung.
Ja, gut, da kommen ja eine ganze Masse Fragen. Ne? Die haben das jetzt in Handarbeit im Prinzip gemacht, Entschuldigung. Aber wie programmiert man denn so Chips? Wie entwickelt man das? Das wollen die jetzt ja gerade rausfinden in dem Forschungsprojekt. Mhm. Wie muss meine Entwicklungssoftware aussehen, damit ich so Netzwerke, so Silizium-Netzwerke optimal gestalten kann?
Ja.
Das sind eben Forscher, sind keine Entwickler. Ja.
Na gut, so, jetzt hast du mir meine Fragen beantwortet, jetzt beantworte ich dir deine Fragen. Wir haben ja gehört von Snowden, dass die NSA übliche, ich werde immer wieder gefragt, warum ich NSA sage. Ich sage ja auch USA und die USA oder wie auch immer und viele andere Dinge. Und die schreiben das nun mal so, dass es bei mir NSA heißt. Warum soll ich denn bitte die Sprache eines kriegstreibenden, spionierenden Volkes, welches sich an keine Regeln hält, verwenden, wenn ich ein schönes Deutsch kann? Aber, ganz anderes Thema, Entschuldigung, schneiden wir nicht raus. Snowden hat ja auch gesagt, dass die NSA eben wahnsinnig viel Geld hat, zur Verfügung hat und das auch in die Entwicklung von Quantencomputer steckt. So, nun fragen viele Leute, auch bei mir, was ist, müssen wir jetzt Angst haben und irgendwie und gibt es gar nichts Geheimes mehr und da muss man mal so ein bisschen aufräumen. Also, die generelle Antwort ist, ob das jetzt die NSA ist oder ob das der Weihnachtsmann ist oder ob das MIT ist oder wie auch immer. Außer dem lieben Gott kann keiner Quantencomputer bauen heutzutage. Naja, so kleine bis 14 Qubit. So, und die können dann ein bisschen rumrechnen. Wobei das Problem ist, das, was die ausgerechnet haben, wieder auszulesen. Das dauert viel länger, als was sie an Zeit zum Rechnen brauchen. Und dazu kommt aber noch, ein Quantencomputer kann in der Regel ganz spezielle Rechnungen ausführen. Das ist also nicht so etwas wie unsere Computer, die wir heute haben, sondern zum Beispiel Matrizen rechnen oder wenn es darum geht, Primzahlen zu faktorisieren, also zu zerlegen in Faktoren oder zu gucken, ob es geht oder ob die Zahl prim ist. Schon diese ganze Geschichte heißt, ein Quantencomputer ist ein Modell, eine Idee für einen ganz bestimmten Computer, der darauf basiert, dass wir nicht mehr mit normalen Bits arbeiten, sondern mit Qubits, die mehrere Zustände gleichzeitig innehaben können. So, es geht. Rein von der Physik her beherrschen wir es. Nicht gut, aber ein bisschen. Wenn wir aber jetzt versuchen wollten, egal wie viel Geld wir da reinstecken, so etwas als Hardware, als Computer irgendwo in eine Ecke zu stellen, Strom rein, sagen, nun rechnest du, dann geht das nicht, weil kein Mensch weiß, wie man es machen könnte, wie man es bauen könnte, wie man die Ergebnisse aus dem Quantencomputer schnell herausholen kann. Denn wenn der nun gerechnet hat, ist es ganz, ganz schwierig zu gucken, wie ist es denn nun? Denn allein das Auslesen würde schon wieder Inhalte verändern. Aber wenn es denn ginge, wenn wir wirklich jetzt so schlaue Leute hätten, die von der NSA so viel Geld bekämen, dass die einen solchen Quantencomputer bauen würden, was hätten wir denn dann? Dann hätten wir einen speziellen Computer, der unglaublich schnell aus unserer heutigen Sicht Dinge lösen könnte, was unsere normalen Computer so nicht können. Ist dann jede Verschlüsselung hinfällig, so wie es immer und immer wieder erzählt wird, in vielen Medien? Nein, ist es nicht, weil wenn wir, nehmen wir mal so ein AES-Protokoll, und wir haben eine Schlüssellänge von 256 Bit. Ein Quantencomputer würde dafür so viel Zeit brauchen, oder so wenig, wie ein normaler Computer für einen 128-Bit langen Schlüssel. Auch das ist mathematisch beweisbar und basiert auf physikalischen Grundlagen. Das heißt also, ein Quantencomputer kann gerade mal die doppelte Schlüssellänge, das ist ja nicht die doppelte Zahl der Möglichkeiten, sondern muss man ja potenzieren, in der gleichen Zeit knacken wie heute unsere Standardcomputer. Und wer hindert uns daran, dann zu sagen, dann nehmen wir im 512 oder 1024 Bit, machen wir heute nicht, weil es keiner knacken kann. Hätten wir jetzt bessere Werkzeuge, würden wir eben die Schlüssellänge erhöhen und sind wieder genauso sicher oder sicherer als vorher. Also, keiner muss Angst davor haben, dass die NSA erstens so eine Büchse schon irgendwo im Hinterzimmer unter einer alten Tischdecke versteckt hat und damit alles das, was geheim sein soll, entschlüsseln kann. Können sie nicht. Kann mir keiner erzählen. Geht nicht. Und zweitens, wenn es irgendwann einmal ein solches Rechenmonster geben sollte, machen wir unsere Schlüssellängen eben größer und da ist der Käse auch gegessen. So einfach ist das.
Auf der anderen Seite hoffe ich, dass wir es noch erleben, dass irgendwann mal ein Prototyp, zumindest ein Quantencomputer, läuft. Denn die Wissenschaft dahinter, gerade das die Verbindung zur realen, dieser Quantenwelt mit der realen Welt, das ist schon ganz extrem spannend.
Ja, einmal das und zum Beispiel, was viel interessanter für mich ist als der Computer, das sind zum Beispiel quantenkryptografische Netzwerke. Und das ist ja nun mittlerweile nachgewiesen, dass so etwas geht. Ich glaube, 2005 war es. Da hat man wohl eine 140 Kilometer lange Strecke von Teneriffa nach La Palma oder so ähnlich getestet. Man hat bisher immer gedacht, geht nicht so, weil Atmosphäre und Übertragung und funktioniert nicht. Und heute weiß man, es geht. Man könnte also zum Beispiel eine solche Verbindung auch zu einem Satelliten aufbauen und von da aus dann wieder zu anderen Orten auf der Erde. Also das wäre eine Sache, die sehr schnell dann Daten übertragen könnte, sehr sicher Daten übertragen könnte. Aber da sind wir genauso weit davon entfernt wie von einem Quantencomputer, der vielleicht 1000 oder 1 Million oder 1 Milliarde oder 16 Terabyte oder sonst was an Qubits hätte. Denn Das ist heute noch nicht mal denkbar.
Das sagen alle Wissenschaftler unisono.
Aber wir haben es übrigens auch am 23. Januar schon in unseren Nachrichten auf unserer Homepage gehabt, Herr Schmitz.
Ja, ich weiß, ich habe es draufgesetzt.
Deswegen sage ich es ja.
Ja, ist nett, dass du mich an meine Schandtaten erinnerst. Aber du bist ein Linux-Anwender.
Ja.
Da bekennst du dich ja immer zu. Und wenn du deine grafische Benutzeroberfläche hast, hast du auch den X-Server laufen.
Nein, der ist ja so quasi ausgestorben. Er geht ja so langsam den Bach runter.
Ja, so ganz langsam. Jetzt hat man aber den Quellcode nochmal durch dieses Analyse-Tool CPP-Check laufen lassen und hat einen Fehler drin gefunden. Und zwar einen Pufferüberlauffehler, die ja sehr beliebt sind, der schon seit 1991, also seit 23 Jahren, in dem X-Server versteckt ist.
Ja, und jetzt anscheinend ist er das erste Mal aufgetaucht.
Ist jetzt entdeckt worden, dass er ist. Aufgetaucht ist er wahrscheinlich schon vorher. Und zwar ist das eine Funktion, wenn man Bitmap-Schriften lädt, dann muss man dann den Namen der Schrift eingeben. Und wenn der String dafür, der Name, zu lang ist, dann erzeugt er einen Pufferüberlauf, denn man hat, wie man es in C gern so macht, eben also ein Scanf lässt man da drüber laufen, also eine Pointer-Funktion, und die läuft auch schon mal hinten raus. Die läuft auch schon mal ins Memory, über Memory rein. Und dann ist man plötzlich mitten im Programm drin und kann denn da, wenn man weiß, wie es gebaut ist, ist ja Open Source, wenn man weiß, wie es gebaut ist, kann man denn da Unheil anrichten. Ich weiß nicht, ob es schon mal ausgenutzt worden ist. Jedenfalls, was beobachtet wurde, dass ab und zu der Rechner abstürzt, weil eben ein Programmteil zerstört worden ist und man zufällig drauf kam. Aber jetzt hat man eine Lösung gefunden. Mehr als 99 Zeichen darf der Name der Datei nicht mehr lang sein. Und schon ist das Problem gelöst. Und sollte denn wirklich mal der X-Server außer Betrieb gehen, dann ist der Fehler zumindest schon mal gesichert worden. Ich meine, letzten Oktober hat man ja noch einen anderen Speicherverwaltungsfehler.
Wenn man den X-Server außer Betrieb nimmt, dann bist du froh darüber, dass der jetzt keinen Fehler mehr hat, wenn man außer Betrieb nimmt.
Ja gut, man hat dann wenigstens den Fehler gefunden nach 23 Jahren. Ich meine, andere im Oktober.
Lochst du eigentlich auch, was du so an Werbung bekommst, lochst du das und zeichnest das ab, bevor du es wegwirfst?
Ich mache mal Kopien.
Ach so, okay.
Ja. Ich meine, Speicherfehler gibt's überall. Auch Java ist ja ganz berühmt dafür, ne, dass sie Speicherfehler haben. Und ich habe damals den James Gosling kennenlernen dürfen, ein sehr netter, sehr intelligenter Mann. Und der hat aber ganz stolz gesagt, nein, bei uns gibt es keine Sicherheitsfehler. Unser Programm, unsere Programmiersprache ist so gebaut, dass das nicht passieren kann.
Ah ja.
Ein bisschen geirrt hat er sich, denn auch da trauten genau immer dasselbe wieder. Es sind immer wieder, weil untypisierte Daten verwendet werden. Es sind immer wieder die Speicherüberläufe. Und ich weiß nicht, ist ganz einfach zu erklären. Man reserviert sich einen Speicherbereich. Dafür gibt es im C einen Befehl, alloc heißt der oder malloc. Damit hat man einen Speicherbereich. Damit kann man dann machen, was man will. Man schreibt aber nicht direkt rein. Man nimmt nur die Adressen, also die Pointer, also die Hausnummern der einzelnen Zellen, zählt hoch und schreibt dann da irgendwas rein oder liest irgendwas raus. Wenn jetzt das aber zu Ende ist, der reservierte Bereich, dann kommt man ja auf der anderen Seite raus. Und je nachdem, wie das Programm implementiert ist, hängt man plötzlich mitten im Programmcode drin und kann dann da Veränderungen vornehmen. Und dann hat man diese wirklich gefährlichen Pufferüberläufe, die passieren.
Ja, und aber wenn man das geschickt ja macht und schreibt dann da Daten oder sowas hinein, die in Wirklichkeit aber einen Programmcode repräsentieren, dann kann man den anschließend ausführen.
Ja, das ist das Problem. Das
ja.
Und deswegen kriegen wir laufend die Updates für alle möglichen Systeme. Und wie gesagt, auch in Linux im X-Server war es drin, und zwar 23 Jahre lang. Keiner hat es gemerkt. Ja,
ist doch was. Ja. Heinz, nachdem unsere Glühlampen ausgestorben worden sind, nachdem die Staubsauger nicht mehr so viel Strom aufnehmen können, dürfen, muss ab 1. Januar 2016, also in 2 Jahren, überall auf unseren Computern ein 80-plus-Bronze-Logo draufkleben, damit wir wissen, dass auch die jetzt zwar ganz unterschiedlich und unglaublich schwierig zu verstehen, nicht mehr so viel Strom verbrauchen dürfen. Dank EU ist das so, aber uns juckt das alles nicht, denn die Sachen im Shop, die nehmen überhaupt keinen Strom auf. Wir sind eben schon der Zukunft voraus.
Aber die schützen zum Beispiel vor Regen.
Genau. So, den Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.
Daumen hoch.
Und alles Gute.
Schönen Dank fürs Zuhören.
Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.